Der Predigttext wurde schon verlesen vorhin durch Katharina Hirt, Lukas 2, 41 bis 52. Dem wollen wir jetzt ein Stück weit nachspüren und dazu jetzt einleitend ein bisschen allgemeine Bibelkunde, die hier meines Erachtens eindeutig dazugehört. Das Markus-Evangelium beginnt mit Informationen über Johannes den Täufer. Er kündigt einen an, der stärker ist als er und der nicht mit Wasser, sondern mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und es begab sich, so in Vers 9 dort am Anfang, dass Jesus aus Nazareth kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Nichts über die Geburt Jesu und bisherigen Lebenslauf. Nichts. Jesus beginnt mit seinem öffentlichen Wirken, kündigt das Reich Gottes an und beruft die ersten Jünger. Im Johannesevangelium wird das Wort Fleisch, der Präexistente, der am Anfang, im Anfang bei Gott war, kommt in menschlicher Gestalt. Johannes der Täufer erkennt ihn als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Die circa 30 Jahre irdischer Lebenszeit bisher bleibt ebenfalls im Dunkeln. Schön, dass da Matthäus etwas auskunftsfreudiger ist. Nach dem Stammbaum ist in 1,18 zu lesen, die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Dann in Kapitel 2, die Weisen aus dem Morgenland, Flucht nach Ägypten, Kindermord des Herodes, Rückkehr aus Ägypten. Im dritten Kapitel bei Matthäus, Johannes der Täufer und Taufe Jesu. Und zwischen dem zweiten und dem dritten Kapitel klafft auch ein Zeitraum von circa 30 Jahren. Weshalb? Was geschah in dieser stillschweigend übergangenen Zeitspanne? Auch Matthäus verschweigt uns so vieles, dass wir doch alle gerne nur zu gerne wüssten. Und da können wir jetzt, liebe Gemeinde, von großem Glück sprechen, dass die Bibel auch noch das Lukas-Evangelium enthält und dass Lukas, wie er schreibt in 1,3, bei seinen sorgfältigen Erkundigungen, heute müsste man etwas modern und auf Neudeutsch von intensiven Recherchen sprechen. Wie schön, dass Lukas auf einiges gestoßen ist, das uns bei den anderen drei Evangelien völlig im Dunkeln bleibt. Vergleichsweise großzügig erzählt er die Ankündigung der Geburt Jesu, Marias Besuch bei Elisabeth, ihren Lobgesang, die Geburt Johannes des Täufers, den Lobgesang des Zacharias und natürlich die ganz besonders wertvolle und beliebte Weihnachtsgeschichte in Lukas 2. Und dann auch noch Jesu Darstellung im Tempel mit der Begegnung von Simeon und Hanna. Und dann das ganz besonders herausragende, wir könnten auch wieder auf Neudeutsch von einem Highlight sprechen, das vorhin gehörte in Kapitel 2, der 12-jährige Jesus im Tempel. Ohne Lukas hätten wir auch von dieser Begebenheit keine Kenntnis. Und dabei ist es immer noch sehr, sehr wenig, was uns zwischen Geburt und dem 30-jährigen Jesus erzählt wird. Und da gilt ein Dank an Lukas auch für den Satz in 3,23, und Jesus war, als er auftrat mit öffentlicher Wirksamkeit, etwa 30 Jahre alt. Liebe Gemeinde, dass wir Menschen durch alle Zeiten hindurch in vielen Dingen gar nicht unterschiedlich, sondern ziemlich gleich sind, das bestätigt das Thema, mit dem wir uns jetzt gerade befassen. Wir wollten sehr oft gerne Dinge wissen, die uns vorenthalten werden, die verborgen bleiben. So eben die große und zweifellos hochinteressante Frage jener 30 Jahre im Leben Jesu. Und man muss dazu nicht extra naseweis sein, um der Versuchung zu erliegen, Geschichten aus dem Leben Jesu zu erfinden. Buchstäblich märchenhafte Geschichten. Die gibt es. Und die gibt es en masse. Darüber gibt es nicht nur dieses, sondern noch viel mehr dicke Bücher, Geschichten, die in späterer Zeit über Jesus erfunden wurden. Sogenannte apokryphe Schriften, dunkle, verborgene, unechte. Eine Kostprobe, die Sperlinge aus Lehm. Das Knäblein Jesus, als es fünfjährig geworden war, spielte einst an der Furt eines Baches und leitete die dahin fließenden schmutzigen Wasser seitwärts in Gruben zusammen und machte sie sogleich rein und klar, und zwar durchs Wort allein gebot er über sie. Und er machte aus Erde und Wasser einen schlammigen Lehmteig und formte daraus 12 Sperlinge. Und es war Sabbat, als er das tat. Es waren aber noch viele andere Kinder mit ihm zusammen beim Spiel. Es sah aber ein Jude, was Jesus da beim Spielen am Sabbat tat, und ging spornstreichs hin und meldete seinem Vater: Siehe, dein Knäblein steht da am Bach und hat Lehm genommen und 12 Vöglein draus geformt und mit dieser Arbeit den Sabbat entweiht. Und Josef kam an den Platz, saß und schrie ihn an: Warum tust du am Sabbat solche Dinge, die zu tun doch nicht erlaubt ist? Jesus aber klatschte in seine Hände und rief den Sperlingen zu und sagte zu ihnen: Auf, davon! Und die Sperlinge schlugen mit den Flügeln und machten sich schreiend davon. Und so weiter. Eine Kostprobe, eine andere, nachzulesen bei Wegener in 6000 Jahre und ein Buch. Der kleine Jesusknabe vollführt Wunder über Wunder. Mit 5 Jahren weckt er einen Spielkameraden vom Tode auf. Mit 6 Jahren trägt er Wasser in seinem Mäntelchen, ohne dass ein Tropfen durch das lockere Gewebe dringt. Mit 8 Jahren findet man ihn inmitten einer gräulich anzusehenden Löwenschar, die vor ihm in den Staub gesunken ist, um ihn anzubeten. Dann wieder besänftigt er einen Drachen, etc., etc. Ich sagte schon und zeigte eines von einem Theologieprofessor: Dicke Bücher sind mit solchen Geschichten gefüllt. Und da ist jetzt wichtig zu wissen, diese Geschichten wurden zwischen dem 2. und 9. Jahrhundert nach Christus verfasst. Die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts, also bis zum Jahr 150, ist von der Bildung solch apokrypher Schriften noch völlig frei gewesen. Das heißt, liebe Gemeinde, ganz einfach, dass circa 120 Jahre nach dem Tode Jesu mit dem Erfinden, Erzählen und dann irgendwann auch mit dem Niederschreiben solcher unglaublicher, fantastischer Geschichten begonnen wurde. Und damit sind schon von vornherein allergrößte Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit angebracht. Und noch ein Beispiel zu diesem grundsätzlichen Thema, worum es geht. In Matthäus 2, da steht die Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Sie wurde in späterer, nachbiblischer Zeit mit den verschiedensten Zutaten versehen. Im 5. Jahrhundert, also nach 400, kam die Legende auf, es habe sich bei diesen Weisen um 3 Könige gehandelt. Die Bibel weiß nichts von Königen und weiß nichts von der Zahl 3. Das könnten auch 2 oder 7 ganz normale Leute gewesen sein. Ab dem 8. Jahrhundert hatten sie plötzlich Namen und vertraten alle 3 Altersgruppen und Stufen, Kaspar, der Jüngling, Balthasar, der Mann, Melchior, der Greis. Und noch eins drauf, als im 15. Jahrhundert mehr und mehr der afrikanische Kontinent ins Blickfeld geriet, da wurde plötzlich einer in schwarzer Hautfarbe dargestellt. Alles Apokryphen, sozusagen dunkle Geschichten, von denen die Bibel selber nichts weiß. Natürlich tun die Sternsinger in unserer Zeit einen guten, segensreichen Dienst und davon sei nichts, daran sei nichts geschmälert. Trotzdem sollte klar sein, und darum geht's auch jetzt, was wirklich Bibel und was spätere Erfindung ist. Wahr ist Lukas 2, 41, 42. Und seine Eltern gingen alle Jahre nach Jerusalem zum Passafest. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach dem Brauch des Festes. Später heißt es von Jesus auch einmal, dass er am Sabbat in die Synagoge ging, nach seiner Gewohnheit. Es gibt gute Gewohnheiten im geistlichen Leben. Nun kam Jesus als 12-Jähriger in das Alter, in welchem man im Judentum religionsmündig wird. Mit 13 Bar Mitzwa, Mädchen Bat Mitzwa, ein Sohn, eine Tochter der Pflicht, des Gesetzes, ein bedeutsamer Vorgang bei religiösen Juden. Hier wird auch deutlich, dass Jesus in jeder Hinsicht in geordneten Familienverhältnissen aufgewachsen ist. Und so wurde er auch auf diesen Einschnitt in seinem Leben und die damit verbundenen Veränderungen verantwortungsbewusst vorbereitet. Er durfte mit nach Jerusalem. Bei uns heute die Konfirmation mit Unterricht und Fest im ähnlichen Alter oder in der EMK, unser KU mit Einsegnung, sind offensichtlich von diesen alten biblisch-jüdischen Bräuchen abgeleitet. Auch bis dahin, was juristische Regelungen betrifft, mit 12 oder 14 Religionsmündigkeit. Jerusalem war in jenen Tagen übervölkert. Man wanderte in Gruppen von den teilweise weiter entfernten Orten zum Passafest und wieder nach Hause. Dabei konnte man sich zeitweise, wie es hier geschehen ist, aus den Augen verlieren. Es gibt Schätzungen, dass Jerusalem damals bis zu 50.000 Einwohner hatte und in jenen Tagen 100.000 Pilger unterzubringen waren. Dachte Maria, Jesus sei gerade bei Josef, oder vermutete er in der Menschenmenge umgekehrt? Verwandte waren dabei, und mit 12 ist man ja kein ganz kleines Kind mehr. Als sie entdeckten, dass Jesus fehlt, meinten sie, er wäre unter den Gefährten und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Bei uns kommt es heute durchaus auch vor, dass Eltern ein Kind an der Raststätte oder am Bahnhof zurücklassen und die Polizei weiterhelfen und die Leute wieder zusammenbringen muss. Das Entsetzen und die Frage seiner Mutter, mein Sohn, warum hast du uns das angetan, sind Ausdruck der selbstverständlichen, großen mütterlichen Besorgnis. Allerdings wurde schon darüber gemutmaßt, wie es damals zu dieser kleinen Katastrophe kommen konnte. Wir können ja, wer möchte, in eigener Fantasie weiter sinnieren, aber keine unglaublichen Geschichten erfinden. Konflikte in Familien, das steckt hier auch drin. Und wenn wir jetzt Zeit hätten, könnten wir auch diesen Gedanken und diesen Aspekt ausbreiten und uns ausführlich mit diesem Spezialthema befassen. Konflikte in Familien, denn das war damals ein Konflikt. Und klar, das wissen wir alle, Konflikte gibt es überall. Das ist etwas ganz Normales im Grundsätzlichen. Die Frage ist nur, wie sie ausgetragen und wie sie gelöst werden. Die Frage ist auch oft, ob man dabei offen und ehrlich miteinander umgeht. Erziehung beginnt im Mutterleib, so ein Buchtitel. Wer erst bei 12-Jährigen damit beginnt, hat mit Sicherheit irgendetwas falsch gemacht. Zum Leben Jesu und seiner Erziehung gehört auch, dass er als Sohn Gottes, wie schon erwähnt, doch in einer ganz normalen Familie aufwuchs. In weiterer Folge bekam Maria in der Ehe mit Josef noch 4 Söhne und mindestens 2 Töchter. Wir erfahren das in der Bibel: Jakobus, Josef, Simon und Judas, so die Brüder und mindestens 2 namentlich leider nicht genannte Töchter. Die katholische Theologie machte aus diesen Brüdern und Schwestern Jesu Vettern und Basen, um damit die ewige Jungfrauschaft Mariens zu begründen. Aber Matthäus 13, 55 folgende bezeugt unmissverständlich, es waren Brüder und Schwestern. Dass Jesus nach 3 Tagen erst gefunden wurde, mag extra erschrecken. Doch diese müssen nach jüdischer Zeitrechnung keine 72 Stunden umfassen. Sie können auch kürzer sein. Die 3 Tage haben gewiss auch einen tieferen Sinn. Sie kommen in der Bibel häufig vor und deuten dann immer auf einen besonders bedeutsamen Vorgang hin. Nur kurz: Als Saul die Eselinnen suchte und es um das neue Königtum ging, bei Jona, bei Josef in 1. Mose 40 traf beim obersten Mundschenk und dem obersten Bäcker nach 3 Tagen die Deutung des Traumes ein, dem einen zum Leben, dem anderen zum Tod. In Kapitel 42 werden dort die Brüder 3 Tage in Gewahrsam genommen, ehe sie befreit aufatmen konnten. Bibelkenner denken an Abraham und Isaak, wo Gott auch am 3. Tag rettend eingriff. Und nicht zuletzt sehen wir auf Karfreitag und Ostern. Immer geht es da bei den 3 Tagen um etwas ganz Neues, um etwas Besonderes, Herausragendes. Und nicht selten geht es, wie auch schon erwähnt, buchstäblich um Leben und Tod. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Geschichte in Lukas 2 hat einen Kern, sogar einen ganz harten. Wir haben bis jetzt versucht, diesem Kern in immer enger werdenden Kreisen von außen her nahe zu kommen. Und wir hätten diese Aufgabe auch auf kurzem, direkten Weg angehen können. Doch was bis jetzt bedacht wurde, sollte nicht unter den Tisch fallen, weil es neben der Hauptsache, neben diesem Kern auch nicht unwichtig ist. Nun, worin besteht dieser Kern? Die Antwort auf diese Frage lasse ich gerne von einem namhafteren als von mir selber geben: Helmut Gollwitzer. Bisher war Jesus in der Bibel stumm. Nun in einer Geschichte, ich füge ein, auch das ist bedenkenswert und ich weiß nicht, wo das nochmal zu finden ist, lest es mal nach. Nun in einer Geschichte, in der jeder Vers dieser 12 Verse ihn erwähnt, öffnet er zum ersten Male den Mund. Das Wort, das er hier spricht, ist die entscheidende Mitte der Geschichte. In ihm liegt wohl auch der Grund, weshalb sie der Evangelist für wert hielt, aufbewahrt zu werden. In zurückhaltender Weise In der Form einer rhetorischen Frage bekennt Jesus, wer er ist und bestätigt nun durch das eigene Bekenntnis das Bekenntnis der Engel, der Hirten und der beiden Frommen. Soweit Gollwitzer. Wir reden bei diesem Kern von Vers 49 und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Ein anderer Theologe sagt dazu, das Evangelium schweigt in heiliger Zurückhaltung davon, was in dem Zwölfjährigen bei diesem Passa vor sich ging. Etwas ist mit ihm vor sich gegangen. Der Tempel ist ein Ort besonderer Nähe Gottes. Hier war Gott, ohne seiner Heiligkeit Wehe zu tun, inmitten einer unheiligen Welt gnadenhaft gegenwärtig. Hier umweht den Knaben Heimatluft aus der Höhe. Hier ahnt er, woher er stammt. Hier in Gottes heiliger Nähe ist er in Wahrheit zu Hause. Hier entschwinden ihm die Stunden, ja selbst die Abmachungen über die gemeinsame Rückreise mit den Verwandten und Bekannten scheinen ihm nicht mehr zu gelten. Hier begegnet uns, liebe Gemeinde, die erste wirkliche Selbstoffenbarung Jesu als Sohn Gottes. Jesus nennt hier den Tempel das Eigentum seines Vaters. Und da im Tempel sitzt nun der Zwölfjährige mitten unter den Lehrern, hört ihnen zu und fragt sie, Vers 46, und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Jesus hörte den Schriftgelehrten zu, stellte Fragen und gab Antworten, die Staunen erregten. Schon als Lernender ruft er die Verwunderung seiner Lehrer hervor, denn der Knabe war wirklich zu Hause in der Schrift, zu Hause in den Gedanken seines himmlischen Vaters. Eine uralte Erkenntnis und Weisheit im Judentum besagt, dass man einen klugen Schüler, den wirklich klugen Schüler, erkennt an den Fragen, die er dem Lehrer stellt. Er darf sich nicht mit dem zufrieden geben, was der Lehrer von sich aus bringt, sondern er muss mehr wissen wollen, er muss tiefer bohren. Von Einstein, und er war ja ein bisschen klug, wird erzählt, wenn er von der Schule heimkam, wollte seine Mutter nicht wissen, was war, sondern sie hat ihm die Frage gestellt, was hast du den Lehrer gefragt? Also, so wird man gescheit, vielleicht wie Einstein. Zeit damit anzufangen. Nochmals, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Doch, liebe Gemeinde, wir wissen's. So müssen wir heute sagen. Denn wir haben nicht nur diesen Abschnitt aus Lukas 2, sondern die ganze Bibel. Wir wissen doch auch, dass Jesus sagen konnte, ich und der Vater sind eins, dass Jesus in den härtesten Versuchungsgeschichten standhaft blieb, dass er als der Sohn Gottes gehorsam war und darin auch noch gehorsam gelernt hat, dass er gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Ja, Jesus war und er blieb in dem, was seines Vaters ist. Darin blieb er auch noch in Gethsemane bei seinem dreimaligen Durchringen nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus blieb in dem, was seines Vaters ist, bis hin zu seinem letzten Wort am Kreuz, es ist vollbracht. Und jetzt, liebe Gemeinde, es ist Schluss. Jetzt müsste noch ganz konkret und weit ausgeholt werden im Blick auf uns persönlich. Das Wort Gottes muss ja umgesetzt werden in unserem Leben, wenn wir es nicht umsonst oder wenn wir es uns nicht gar zum Gericht hören wollen. Es muss zur Anwendung kommen. Wenn wir durch den Glauben Gottes Kinder geworden sind, wenn wir schon etwas wahrgenommen haben von Gottes Herrlichkeit, wenn wir zum Vater Jesu berechtigterweise auch Vater im Himmel sagen dürfen, dann dürfen und müssen auch wir sein und bleiben in dem, was unseres Vaters ist. Und dann muss das anderen Menschen gegenüber bezeugt und es muss in der Gestaltung und den Entscheidungen unseres Lebens deutlich werden. Das heißt dann auch mit einem anderen Wort Jesu aus Matthäus 11, 29, dass wir lebenslang, bis wir am Ziel angekommen sind, wie Jesus dort sagt, lernt von mir, dass wir lebenslang lernen dürfen und müssen von Jesus. Und das schenke er uns, dass wir da dran sind und dran bleiben. Amen.